Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute geht es um Bill Ackman, den Hedgefondsmanager und ja, Chairman von
Pershing Square Holdings.
So sieht's aus. Und was es damit alles so auf sich hat, machen wir nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, dann legen wir mal wieder los mit einer neuen Folge zu Investmentweisheiten. Bill Ackman ist, glaube ich, der wahrscheinlich jüngste Protagonist, den wir hier drin haben.
Und auch er ist inzwischen schon 58 Jahre, auch wenn er nicht so aussieht. Und normalerweise starten wir ja immer, wenn wir mit diesen Investorenlegenden uns beschäftigen, so mit einem Abriss des bisherigen Lebens. Ja, da ist ja dann bisweilen eine ganze Menge zu erzählen, insbesondere über die Zeit, was diese Menschen gemacht haben, bevor sie ihren aktuellen Fonds oder ihre aktuelle Investmentgesellschaft haben, wo sie denn eigentlich herkommen, das ist bei Bill Ackman gar nicht nötig, weil der ist wirklich in New York geboren, hat seinen MBA in Harvard gemacht und hat dann einfach mal eine Investmentgesellschaft gegründet, damals Gotham Capital, innerhalb von 6 Jahren 500 Millionen Dollar eingesammelt, schon in den frühen 90ern, alle Achtung. Und dann hat er das, man kann es heute wohl wirklich Imperium rund um Pershing Square aufgebaut. Und er wird jetzt auf 9,3 Milliarden Dollar geschätzt im Forbes Magazine. Privatvermögen wohlgemerkt, nicht Assets Under Management. Und all das, was man über Bill Ackman und seine Tops und Flops so wissen muss, kann man eigentlich ganz gut anhand der Investmentweisheiten und anhand seines Rasters, nach denen er Firmen analysiert, machen. Das brauchen wir also gar nicht zum Anfang. Über eins müssen wir natürlich sprechen bei Bill Ackman, seine politischen Kommentare. Also er ist ja berühmt für diese wirklich langen, langen Tweets, die man ja jetzt machen kann, wenn man das blaue Häkchen hat. Und da war, nachdem er ja erst ein Endorsement für Jamie Dimon von JP Morgan als demokratischer Präsidentschaftskandidat geschrieben hatte, irgendwann im letzten Jahr, da wollte er Biden auch nicht, jetzt wirklich eine lange Rede pro Trump zu lesen. Und ich glaube, keiner aus der Wall Street ist so mit fliegenden Fahnen ins Trump-Lager übergelaufen wie Bill Ackman.
Ja, aber das heißt ja noch nichts und eine Meinung ist ja im Zweifelsfall auch dazu da, um geändert zu werden. Biden ist jetzt zumindest als Präsidentschaftskandidat Geschichte und im Grunde genommen das, was du gerade schon erzählt hast, können wir auch gleich da als Zitat einsetzen, weil darum geht's ja auch so ein bisschen. Also es geht ja dann auch immer darum, so in Erinnerung zu rufen, wofür stehen diese Leute. Und einer der Aussprüche ist eben, alle sagten mir, dass es eine wirklich dumme Idee sei, direkt nach dem Studium meinen eigenen Hedgefonds zu gründen. Daher wusste ich, dass es eine gute Idee war. Das ist schon mal, also das sagt ja auch ein bisschen was über die Attitüde aus, nach dem Motto, seid ihr die Vögel, also was ist denn hier los? Okay. Wenn ihr alle dagegen seid, ich mach das, ich schaffe das. Und es ist ja auch so ein bisschen der Ausdruck des Antizyklikers, also der nach dem Motto sagt, wenn alle sagen, es ist scheiße, dann kann es eigentlich nicht scheiße sein.
Genau, und als alle noch sagten, Biden muss das nochmal machen, hat er schon gesagt, nee, also es kann jeder werden, aber es darf nicht Biden sein in der Demokratischen Partei. Da hat er recht behalten. Gut, jetzt sagt er, es muss Trump werden. Gucken wir mal, ob es wirklich dann so kommt, ob es so kommt, wie er auch formuliert, dass nämlich man sich hinter Trump versammeln sollte, weil er anders als 2016 jetzt nicht überraschend gewinnen würde, sondern vorbereitet ist, so dass es auch eine entsprechend gute Mannschaft geben kann und man nicht so desolate Personalentscheidungen hat, wie man das in der ersten Amtszeit hatte.
Du willst jetzt aber nicht gute Mannschaft ernsthaft unwidersprochen stehen hier lassen haben.
Es ist ein Zitat, was direkt aus dem Endorsement von Bill Ackman kommt. Ja, und da werden wir sehen, inwieweit er hier recht hat, auch das geht wieder gegen den Strom.
Mir war nur wichtig, nicht, dass hier irgendwie der Eindruck erweckt wird, also dass hier Teile oder möglicherweise ganze Belegschaften davon ausgehen, dass das, also erst Donald Trump ist diesmal vorbereitet und das ist das zusätzliche Risiko aus meiner Sicht der Dinge. Da bin ich mit Bill Ackman nicht so ganz auf Linie.
Gut, immerhin vorbereitet siehst du ja auch so. Ansonsten ist, glaube ich, eine Erfahrung, die er hier schildert mit dem Hedge Fund, die wir beide nachvollziehen können. Ja, weil, also ich erinnere mich, als ich 2001 gegründet habe, kurz nach dem 11. September, haben mir viele Leute gesagt, das ist auch völlig bekloppt. Ja, der neue Markt ist gerade zusammengeklappt. Jetzt haben wir eine Zeitenwende, war auch damals schon so ein Wort, durch diese Angriffe auf das World Trade Center. Die neue Zeit des Terrors, die neue Weltordnung, die Friedensdividende ist alles over und da gründet ihr. Aber naja, da alle so negativ waren, habe ich mir auch gedacht, es kann ja nur besser werden. Wurde es dann ja auch.
Ja, also ich hab das einfach bei mir im Leben festgestellt, wann immer ich mich für große Wechsel entschieden habe, beispielsweise 99, 2000, fupp, kam die nächste Krise. Also wirklich, das war nahezu passgenau. Ich habe im Februar bei Finanztreff angefangen und im März war das Projekt, wofür ich eigentlich eingestellt war, aufgrund von finanziellen Umstrukturierungen schon Geschichte, was durch einen sehr günstig verhandelten Arbeitsvertrag dann für mich keine Konsequenzen hatte und für Finanztreff dann irgendwann auch ganz nützlich wurde. Aber es war ein harter Einstieg. Als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, in dem Glaube, dass ich eine USA-Reise mache mit einem Zertifikateberaterkunden namens Bear Stearns. Als ich dann in den USA war, gab es Bear Stearns schon gar nicht mehr, weil sie schon von JP Morgan übernommen waren. Und als ich Adorum gemeinsam mit Daniel gerade gegründet hatte, ging zwei Wochen später Lehman Brothers pleite. Also von daher, ich bin eigentlich immer so dachte so, also ich bin quasi immer direkt in die Krisen rein und habe die Krisen dann in irgendeiner Form überstanden. Aber ich würde nicht immer sagen, dass es eine gute Idee war. Aber wichtig ist ja im Zweifelsfall aus so einer Situation auch rauszukommen, sie zu überstehen. Und auch schwierige Phasen zu überstehen. Und das hat Bill Ackman ja beispielsweise auch. Denn wenn wir uns an die Auseinandersetzung mit Carl Icahn, eine der spannendsten Spekulationen, die er eingegangen ist, beim Thema Herbalife und dem, das ist ja nie so richtig, also so richtig klar ist es ja immer noch nicht. Ist es jetzt ist es jetzt in irgendeiner Form ein Ponzi-Scheme oder ist es keins?
Also Herbalife, so Nahrungsergänzungsmittel, die in einem, darf man das sagen, Multilevel-Marketing?
Ja, das darf man sagen, Strukturvertrieb.
Das Strukturvertrieb an den Mann und an die Frau gebracht werden. Und da war Bill Ackman schon...
Das geht ja auch nicht seriös.
Ja, da war er 2012 ja schon der Meinung, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das sei ein Schneeballsystem. Die Aktie war bei $35 2012 und er ist sie wirklich short gegangen. Also auch nicht über Derivate oder sowas. Er hat wirklich Aktien leer verkauft, dadurch Druck auf den Markt gemacht. Aber der Milliardärskollege Charles Icahn, der hat halt dagegen gehalten. Und 2018 hat Bill Ackman tatsächlich zurückgezogen. Ja, die Aktie war auf 60 gestiegen und Ackman hat dann 2018 diese Short-Spekulation aufgelöst. Icahn hatte gewonnen. Das Tragische ist, aktuell ist der Kurs von Herbalife bei $12. Er hätte irgendwie 2 Jahre, 3 Jahre länger warten müssen noch, der Bill Ackman, damit er
aber
recht
warten,
bekommt.
Aber warten ist eben immer auch abhängig von der Liquidität.
Ist halt, ja, es ist halt auch sehr teuer, weil die Aktien, die man leer verkauft, die man auf fallende Kurse spekuliert, die muss man sich ja irgendwo leihen. Und leihen ist eben nicht umsonst, sondern es ist quasi eben keine Leihe, sondern es ist eine Miete. Und da gibt es Leihgebühren und die können bei solchen Werten dann unter Umständen sehr, sehr teuer werden, weil ja Icahn einfach auch dagegen gecornert hat. Da hat er den Atem, da konnte er sich keinen allzu langen Atem dann
mehr reißen. Ist eine Frage von Kapital. Also da ist es dann
einfach... Er hat's also recht haben an der Börse ist vielleicht dann doch einfach, aber man muss auch die Zeit dazu haben. Und die hatte Bill Ackman an der Stelle nicht. Mehr als so eine Untersuchung der Federal Trade Commission, die dann hinterher in so einer Strafzahlung von $200 Millionen für Herbalife endete, hat er nicht erreicht, der Bill
Ackman. Und also ich kann mich mit einem Zitat kann ich mich wirklich total gut anfreunden. Ist auch ein bisschen länger. Aber er beschreibt ja das Investieren und redet dann davon, dass Investieren ein Geschäft sei, bei dem man lange Zeit sehr dumm dastehen kann, bevor man recht bekommt. Und das ist mir schon auch sehr bekannt. Also wenn ich an auch an bestimmte Sendungen hier denke. Was der Markt Ihnen kurzfristig sagt, ist das, was eine bestimmte von Menschen glaubt. Kleine Ergänzung von mir. Und mitunter sehr lautstark und meinungsdominant meint, bei Kommentaren von sich geben zu müssen, woran sie sich dann 3 oder 4 Jahre später nicht mehr so gerne erinnern. Stichworte fallen euch selber ein. So, das heißt aber nicht, dass sie recht haben. Und das ist, also das heißt dummerweise, also muss man ja auch mal eingestehen, das heißt ja dummerweise auch nicht, dass ich immer recht habe. Aber wenn ich mit jemandem anderer Meinung bin, dann ist es ja manchmal auch eine Art, wie man das artikuliert. Und beim Investieren geht es aber letztendlich darum, dass man dann irgendwann, irgendwann sollte man doch recht haben.
Dass du irgendwann recht bekommst, aber dass du zu dem Zeitpunkt, wo du recht bekommst, auch noch liquide bist. Ja, das.
Und zwar in den Aktien, die du dann, wenn du recht bekommen hast, verkaufen kannst.
Genau. Und also du solltest dann nicht nur recht bekommen, sondern du solltest die Position auch entsprechend durchgehalten haben. Und es kann sehr lange dauern. Und wir haben das ja in der letzten Sendung auch bei diesem Thema Turnarounds in der, nenn's mal, Lifestyle-Branche erlebt. Dass Prada zum Beispiel wiederkommen würde, wer 2016 darauf gesetzt hat, ne, der hatte wirklich dann recht bekommen, aber es hat eben sehr lange gedauert, bis sich das dann auch materialisiert hat.
Und können wir nochmal, Prada war affordable?
Das ist
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv 3 Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code ECHTGELD20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Das war Miu Miu.
Und das war Affordable?
Affordable Avantgarde.
Ich werde es wahrscheinlich noch mal ein paar
junge,
Mal wiederholen.
Die junge Marke von Prada.
Also ist eine ganz tolle Folge geworden.
Nach dem Spitznamen von Jutta
Prada. Die ungewöhnlicherweise am Dienstag ausgestrahlt wurde, weil wir zu Luxus so viel zu sagen hatten, dass wir gleich aus einer Sendung 2 gemacht haben.
Ich glaube, du gehst heute irgendwie in den Laden und kaufst deiner Freundin etwas von Jumio, oder?
Nein, mache ich nicht. Okay. Nein,
Marien, auf keinen Fall. Ich habe es versucht.
Also, wir recht haben. Wollen wir mit der nächsten Weisheit weitermachen?
Ja, mit der nächsten Weisheit, die finde ich natürlich großartig. Das ist mir aus dem Herzen gesprochen. Ja, ich habe nur sehr wenige Menschen auf der Welt gesehen, die etwas erreicht haben, wenn sie keine Optimisten waren. Mir gehen diese ganzen schlecht gelaunten Wutbürger ziemlich auf die Nerven. Ja, es gibt wahnsinnig viel, was in unserem Lande schiefläuft, aber statt das alles immer nur zu bejammern und die Schuld immer nur in eine Richtung zu schieben, wo ganz sowieso schon genügend Verantwortung aufgekommen ist, nämlich bei dieser sogenannten Regierung, kann man auch das sehen, was positiv ist und was man selber auch in der Hand hat und was sich alles auch verbessert hat. Das insbesondere global.
Ich höre einige von euch ja, aber sagen. Ja. Und natürlich, das geht mir im Übrigen auch so. Und das würde Christian im Übrigen auch so gehen, wenn ich das Gleiche gesagt hätte. Aber das schlucken wir jetzt einfach mal runter. Wir schlucken einfach mal ja, aber runter und sind froh, dass wir uns in unserer freien Zeit, also ihr in eurer freien und wir in gerade unserer beruflichen Zeit, damit beschäftigen dürfen, offensichtlich überschüssige Liquidität einer neuen Verwendung, nämlich einem Investment zuzuführen. Das ist ein Luxus, der es uns natürlich nicht komplett verbietet, aber der in bestimmten Situationen auch einfach mal klar machen sollte, Hals im Maul und realisiere auch mal, wie gut es dir geht.
Und wer investiert? ist doch eigentlich sowieso Optimist.
Hundertprozentig. Ja,
dieses ganze Bashing immer, der Kapitalismus sei so schlecht, wenn man es einfach mal in diesen Grafiken sieht von Rosling, Factfulness,
Wahnsinnsbuch.
Was sich durch Innovation, durch Forschung, durch Fortschritt alles zum Guten gewendet hat, da muss ich sagen, ja, finde ich doch ganz toll, dass ich auch mit Aktien Teil davon sein kann, nicht nur diese Produkte nutzen, sondern da auch noch Geld anlegen darf.
Und ich habe das jetzt letztens auch gerade beim Thema Fertilitätsrate dann gesehen, nach dem Motto, was ja jetzt ganz, ganz kritisch auch auf einmal angefangen wird zu sehen, weil es in den letzten 3 Jahren bis auf Afrika dramatisch nach unten ging, aber selbst in Afrika der Trend schon mal nach unten zeigt. Und das im Grunde genommen eine Prognose aus Factfulness ist, die er da aufgestellt hat, wo er gesagt hat, wir werden hier einen Bevölkerungspeak haben, weil sich Aufklärung durch Technologisierung, durch Bildung, die wird unaufhaltsam sein, ja. Und damit wird auch dieses Thema Überbevölkerung zu einem ja nicht existierenden oder nicht mehr lange im Bewusstsein existierenden Thema sein. Und damit wird auch das Thema Versorgungssicherheit für die gesamte Weltbevölkerung etwas sein, was leichter zu realisieren ist.
Und Aktionäre sind eben Optimisten.
Ja.
Wir als Aktionäre verdienen ja nur dann, wenn es gut läuft. Wenn ich Pessimist bin, muss ich eigentlich Anleihen kaufen.
Dann muss es Festgeld. Nur eben, dann kaufst du keine Anleihen, um Gottes Willen. Die Anleihe wird dir nicht zurückgezahlt.
Ja, aber da reicht es ja zumindest so eben, dass das Unternehmen überlebt und gerade eben meine Anleihe und die Zinsen zurückzuzahlen.
Dann machst du lieber Sparbuch.
Ah, okay.
Wie der Kanzler.
Ja, wer weiß.
Wie der Kanzler.
Ob die Banken,
mach's wie der Kanzler.
Die Banken tragfähig,
nimm das Sparbuch.
Die Banken tragfähig sind. Ja, aber hinterher vergesse ich, wo das Sparbuch liegt oder so.
Ja. Hast du Scheiße am Fuß.
Passiert.
So, machen wir weiter. Vom ersten Tag an hatte ich keine Angst, jemanden um eine Investition zu bitten, weil ich der Meinung war, dass Kapital zwar eine wahre, gute Investitionsideen, aber ein seltenes Gut darstellen.
Ja. Das ist ja eigentlich so ein Ding, was dich so ein bisschen triggert, so als Stockpicker, als High-Conviction-Investor. Kannst du, glaube ich, unterschreiben, ne?
Es gibt nicht
so wahnsinnig viele gute Ideen.
Ja, aber eine gute Idee ist ja im Zweifelsfall auch schon mal sein, in 2 ETFs zu investieren, nämlich zum Beispiel in den.
Aber das ist kein seltenes Gut.
Diese Idee ist
kein seltenes Gut und das ist auch, glaube ich, nicht das, worauf er hier hinaus will.
Ja, seltenes Gut nicht.
Ich glaube, er will schon auf diese besonderen Investment-Ideen hinaus. Ja, diese High Conviction, diese Dinge, die er ja Leuten auch verkauft. Und ja,
wir kommen ja noch zu seinem Depot.
Also, er lässt sich ja auch diese guten Investitionsideen entsprechend bezahlen. Bei seinem börsennotierten Vehikel, der Pershing Square Holdings, über die wir schon gesprochen haben vor einem Jahr, hier in einer Feedback-Sendung mal, und auf die wir am Ende nochmal kommen, nimmt er tatsächlich 1,5% Fixgebühr im Jahr und dazu eine Performance-Fee von 16%. Naja, und dann ist natürlich klar, mit der Kostenstruktur, da stricke ich ganz gerne mal das Narrativ, dass gute Investitionsideen ein seltenes Gut darstellen, dass man es eigentlich so preisen muss wie eine Birkin Bag.
Ja, also kleiner Vorgriff oder auch Aufforderung, wenn ihr jetzt neugierig werdet, wir kommen ja noch zum Portfolio von ihm. Ihr könnt da direkt hinklicken oder ihr könnt euch weiterhin an den Kommentierungen von Weisheiten erfreuen, was ich euch empfehlen würde, weil zu den Positionen in seinem Depot kommen wir schon. Ich kann nur bei dem Ding sagen, als ich das gelesen habe, da dachte ich dann schon, okay, sein Commitment ist ja hoch, aber ich bin schon gespannt darauf, wenn wir die Aktien, die im Portfolio drin sind, besprechen, wie viel Bestand sowas hat und auch wie viel Bestand das mit seiner Checkliste hat, die wir euch auch noch vorstellen werden. Aber klar, grundsätzlich ist eine wirklich gute Idee. Wie sie mir zuerst in den Sinn kommt, wenn ich an Buffett denke, da denke ich an See's Candy, da denke ich an Geico. Das sind eben Sachen, die einem nicht so oft über den Weg laufen. Oder wie eine Coca-Cola, die einem dann über den Weg läuft, wenn sie einen wirklich interessanten Preis hat. Nimm du doch einfach das.
Ja, es ist mein Ding, oder? Ja. Ich glaube, die meisten Anleger streuen zu viel, weil sie zu faul sind. Sie haben keines ihrer Unternehmen ausreichend überprüft. Wenn sie 200 Positionen haben, glauben sie, dass sie wissen, was sich irgendeinem Unternehmen vor sich geht.
Das Problem bei Christian ist...
Ich finde das ja hier interessant. Sie haben keines ihrer Unternehmen ausreichend überprüft. Weißt du, woran ich jetzt schon wieder denke?
Nee.
An Dirk Müller. Wirecard haben wir bis in die letzte Fußnote überprüft. Ja, manchmal reicht es nicht, bis in die letzte Fußnote zu überprüfen. Und ich muss auch ganz offen sagen, ja, ich bin zu faul. Deswegen streue ich. Also es müssen ja keine 200 Unternehmen rein, es reichen auch knapp 100.
Ja, aber du bist trotzdem sehr, sehr gut über die Unternehmen in der Regel informiert.
Ja, mir ist es dann, ja, weil das Basics sind, aber ich bin jetzt nicht in jeder Zahl drin, in jeder Rückstellung, Bilanz.
Aber du behältst so viel, also das ist ja schon etwas.
Ja, das habe ich immer schon. Das sind halt Dinge, die mich interessieren. Wenn meine Frau mir morgen sagt, du, denk dran, dass du noch den Müll runterbringst, das interessiert mich halt nicht so, deswegen vergesse ich sie für einen Tag. Ja, aber es gibt ganz viele Dinge, die kann ich dir immer wieder erzählen, so aus diesem unnützen Wissen, aus dieser Schublade. Also vielleicht noch ein Schwank aus dem Leben von Carlo
Cuccinelli. Nee, das war genau das Ding. Also als wir uns auf diese Luxussendung vorbereitet haben, dachte ich so, boah, ja, das ist jetzt aber viel. Und ich wusste, da ist einfach, ist gar nicht schlimm, ja, dass dann bei mir also gar nicht so wieder ist, weil bei dir so.
Ich muss sagen, aus der Sicht eines High-Conviction-Investors wie Bill Ackman.
Muss so ein Ding kommen.
Und also ich bin ja eher wirklich Index-Style, ja, nur dass ich halt nicht den ETF kaufe, sondern die Zahl von Aktien selber habe. Und ich würde da auch nicht diesen Glaubenskrieg draus machen. Ich weiß sicherlich nicht, was in jedem Unternehmen so vor sich geht wie Bill Ackman. Das hat aber, selbst wenn ich als Privatanleger nur mein gesamtes Geld auf 8 Large Caps fokussiert hätte, ich würde trotzdem nicht zum Vorstand von Daimler oder Mercedes vorgelassen oder Chipotle oder was oder Alphabet oder sonst was, um mir da ein Bild
zu machen. Da wäre ich mir nicht so sicher.
Da hat vielleicht Bill Ackman mit seinen Milliarden einen etwas anderen
Vorteil. Ich wär mir da nicht so sicher. Also ich höre ja sehr, sehr oft, wie man an so ein Unternehmen auch rankommt. Unseren Roadtrip nach Mallorca machen wir dieses Jahr nicht, aber dann müssen wir eben gucken, wie wir mal einen Roadtrip in den USA machen, wo wir vielleicht mal das ein oder andere Unternehmen besuchen. Also vielleicht kommen wir nicht an Microsoft und den Alphabet CEO ran, aber so von so einem Realty Income wäre ja schon lustig.
Ja, das wäre ein Knaller. Ja, das glaube ich auch.
So, machen wir weiter und zwar mit einer Weisheit. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, aber sowas von 100%. Wenn ich glaube, dass ich recht habe, werde ich bis ans Ende der Welt gehen, bis ich recht bekomme. Das ist, das kann ich sofort unterschreiben.
Also steckt aber auch so ein Starrsinn dann
drin. Ja, ne? Total.
Also das hat so ein bisschen was von dieser Geschichte mit Herbalife, ja, bei Bill Ackman, wobei, ne, also da hat es ja dann auch nicht gestimmt, da ist ja dann doch schon vor dem Ende der Welt.
Nee. Also erstens, das weißt du gar nicht, weil sein Ende der Welt kann ja auch das Ende seiner Liquidität gewesen sein. Ja, ja. Und dann wäre es das Ende der Welt gewesen für ihn.
Das war wohl auch so.
Und das war die Klippe und über die wollte er nicht springen.
Genau, und ich meine, es gab ja noch einen zweiten Showdown zwischen ihm und Ekin. Ackman war ja Valeant. Diesen Pharma.
Dieses überaus sympathische Unternehmen.
Ja, dieses nicht gerade sympathische Unternehmen. Und die wollten ja dann diesen Botox-Hersteller Allergan übernehmen. Und Ekin hat ja quasi den Concan da drum gebaut und die Wagenburg und wollte das eben nicht. Und auch da war Bill Ackman total auf der Seite von Valiant, hat aber wirklich geglaubt, er hat recht, er ist bis ans Ende der Welt gegangen, er soll angeblich 4 Milliarden Dollar damit verloren haben, ne? War dann wirklich das Ende, hieß dann Bilanzskandal und führte dazu, dass Bill Ackman vor dem Kongress aussagen durfte, zusammen mit dem CFO von Valiant. Ne? Also insofern, da steckt der Keim von Starrsinn drin und allem, was Starrsinn dann an teuren Fehlern auch auslösen kann.
Ja, ich kann es trotzdem komplett verstehen. Also wenn ich irgendwo mal dann einer Meinung bin, dann gehe ich auch sehr, sehr gerne diverse Extrawege. Kann ich mich sehr mit anfreunden.
Sind wir wieder bei der Faulheit, ja.
Ja, eine ganz, ganz spannende Sache, gerade jetzt, weil wir auf das Thema Leerverkäufe kommen, was ich ein sehr schönes Zitat auch finde, ist ja eben auch immer dieses pauschale Bashing von Leerverkäufern, wo man dann immer ganz gerne übersieht, was eigentlich auch der Nutzen von Leerverkäufern sein kann. Und das beschreibt er hier.
Ja, dass nämlich der Vorteil von Leerverkäufern für die Märkte ist, dass sie wie so ein Kanarienvogel in der Kohlenmine seien. Ein Frühwarnsignal für ein Problem in der Wirtschaft, ein Problem an den Kapitalmärkten oder eben ein Problem bei ganz speziellen Unternehmen.
Und nun kann es ja sein, dass einzelne Leute von euch nicht klar ist, was dieser Kanarienvogel in der Kohlemine, weil viele von euch mit dem Thema Bergbau vielleicht nichts zu tun haben, aber Vögel, nicht nur Kanarienvogel, sondern auch andere Vögel, wurden dann teilweise mit in Kohleminen genommen, um zu signalisieren, wenn die Luft und vor allen Dingen der Sauerstoff knapper wird, dann haben die nämlich Alarm geschlagen und haben das früher mitbekommen und ein früheres Gefühl dafür gehabt, als die Kohlearbeiter, die dann eben gehackt, geschaufelt und hart gearbeitet haben und dann teilweise eben einfach umgefallen sind und bewusstlos geworden sind. Und wenn sie bewusstlos waren, dann war es bis zum Tod auch nicht mehr so weiterhin. Also von daher können solche Kanarienvögel auch am Kapitalmarkt total förderlich sein, die auf bestimmte Sachen hinweisen, wie zum Beispiel die Leerverkäufer von Wirecard, die ja dann quasi Kapitalmarktheldenstatus erlangt haben, weil sie eben auch durch diverse Täler sowohl des Nichtrechthabens, weil der Kurs weiter gestiegen ist, als auch der persönlichen Bedrohungen und Anfeindungen gegangen sind.
Wie im klassischen Drama. Ne?
Und die Financial Times, also der hat schon einiges mitgemacht. Financial Times,
aber ich habe ja vor 2 Jahren mal Fraser Perring getroffen, mit ihm sprechen dürfen, damals auf der Finance Forward Bühne im OMR-Umfeld. Und er hat ja dann auch so ein paar Einblicke gegeben, wie sich das anfühlte als Shortseller, der ja wirklich mit viel Geld dort exponiert war, aber auch mit seiner Persönlichkeit und dann wirklich auch seine Kinder auf dem Weg zur Schule berichtet haben, dass da irgendwie komische Leute waren und Autos und so und dass er wirklich auch bedroht wurde. Das zeigt schon, mit welchen Bandagen damals dort gekämpft wurde. Und Leerverkäufer können ein gutes Korrektiv sein. Ich denke, auch da ist es kein Schwarz oder Weiß, denn es gibt auch Leerverkäufer, die nur nach dem Prinzip der Self-Fulfilling Prophecy arbeiten, die halt irgendwie eine möglichst reißerische Studie raushalten, Unternehmen XY betrügt, die in dem Moment short sind und dann so einen Kurssturz, auch wenn es 10 oder 15% nur sind, nutzen, sofort diese Position zu liquidieren, nichts mehr nachliefern und dann war es das.
Man darf sich aber auch nicht, nicht vergessen, wie hoch das Risiko ist, weil als Shortseller bist du dann eben irgendwann in einer ganz brutalen Situation, dass du eben auch sehr signifikante Gelder verlieren kannst, wenn du nicht recht hast. Wir haben vorhin das Beispiel gehabt, ich glaube, 35. Bei 35 ist er offiziell short gegangen, beziehungsweise hat die Position proklamiert und bei 60 hat er dann eingedeckt. $25 mal ein paar Millionen. Und das kann dann halt ärgerlich werden, weil die Aktie muss ja nicht bei 60 stehen bleiben. Die kann ja auch auf 600 gehen in der Theorie. Und das hat man schon mal erlebt bei einer kleinen Aktie aus dem Wolfsburger Raum, die heißt Volkswagen und die ist dann irgendwie mal an einem relativ spektakulären Tag, als ein kleines Unternehmen aus Zuffenhausen mitgeteilt hat, dass sie da die Aktie im Grunde genommen cornern können, wo die VW-Aktie auf einmal aufgrund von Eindeckungsnotwendigkeiten über 1000 gegangen ist.
Ja, das ist eben beim Leerverkauf das große Risiko. Du kannst unbegrenzt Kapital verlieren. Du kannst nicht nur deinen Einsatz verlieren, weil du hast ja in dem Sinne keinen Einsatz, aber je weiter eine Aktie steigt und du musst sie irgendwann eindecken, um sie demjenigen, von dem du sie geliehen hast, zurückzugeben.
Und deswegen,
teurer wird's dann für dich.
Aktivistisches Investieren ist deswegen auf der Long-Seite eigentlich viel angenehmer, weil man auf der Long-Seite in der Regel positive Geschichten oder viel Potenzial trotz inkompetentem Management und so weiter kommunizieren kann, während du auf der Short-Seite eigentlich dann permanent auf die Fresse kriegst.
Genau, die Narrative sind irgendwie gängiger, es macht mehr Spaß, man ist beliebter, aber am Ende, da wo es dann wirklich substanziell ist, und es bleibt ja bei vielen doch etwas hängen, haben Shortseller dann eine wirklich wichtige Rolle eingenommen, weil sie dann ja so die erste Linie haben.
Ja. Machen wir weiter mit einer sehr verklausulierten Aussage, die ich finde man hätte sie wirklich viel kürzer formulieren können, obwohl mir komplizierte und lange Formulierungen ja durchaus nahe sind. Aber naja, ich sag mal,
Da wir der Meinung sind, dass kurzfristige Markt- und Wirtschaftsprognosen weitgehend unsinnig sind, investieren wir nach einer Strategie, die Notwendigkeit, sich auf kurzfristige Markt- und Konjunktureinschätzungen zu verlassen, weitgehend irrelevant macht. Also kurz gesagt, kurzfristige Markt- und Wirtschaftsprognosen sind weitgehend unsinnig. Deswegen macht unsere Strategie eine Fokussierung darauf weitgehend irrelevant. Die wollen also im Grunde genommen den klassischen Buffett-Ansatz machen. Also das ist ja nur ein umständlich formuliertes Buffett-Zitat.
Ja.
Also, du kaufe Unternehmen, die du verstehst, die einen Burggraben haben und so weiter.
Genau, es geht nicht um Markt- und Wirtschaftsprognosen, sondern es geht ums Unternehmen an sich. Das kennen wir ja auch von Peter Lynch, der, glaube ich, mal gesagt hat, irgendwie, also wenn du 10 Minuten im Jahr volkswirtschaftliche Theorien und Nachrichten und Prognosen liest, dann hast du 8 Minuten Zeit verschwendet.
Der hat ja auch sein angeheiratetes Research-Institut. Seine Frau. Ja, von der er auch einiges mitgenommen hat, wo er dann gesagt hat,
So. Ist doch praktisch.
Und ich bin ja auch nur habe ja eine Costco, nicht, dass ich sie als Aktie kaufen würde. Aber als Unternehmen finde ich es natürlich phänomenal. Und ich bin ja da nur deswegen hin, weil ich von so vielen Leuten gehört habe, wie toll dieses Unternehmen ist.
Also, das macht mich auch mal neugierig. Es ist ja auch ein tolles Unternehmen. Ob man es zu jedem Preis braucht, ist die andere Frage. Also auch Brunello Cucinelli ist ein tolles Unternehmen oder Hermes ist ein tolles Unternehmen.
Und wir hatten noch ganz viele andere in den letzten beiden Sendungen zu Luxus und Premium Lifestyle und Affordable Dings Aktien.
Avantgarde. Wobei man bei Bill Ackman schon ein Fragezeichen hinter dieses Zitat machen muss.
Total.
Wenn man sich sein Wirken anschaut. Also, denn er ist ja nicht nur Aktieninvestor. Denn gerade in den letzten Jahren hat er ja diesen Status des Bond Kings von Bill Gross übernommen. Das war ja früher so derjenige mit dem besten Gespür für die Zinsen und Renditen und Anleihen. Lange Jahre ja bei PIMCO, der heute
Janusköpfig geworden.
Genau, Allianz-Tochtergesellschaft, jetzt bei Janus Henderson, scheint ein merkwürdiger Mensch zu sein. Aber wenn man jetzt mal die Einschätzungen zu den großen Zinsbewegungen in den letzten Jahren anschaut, da muss man sagen, all das, was Bill Ackman in den letzten Jahren da sehr dosiert, sehr gezielt öffentlich gesagt hat, war extrem zielgenau. Also er hat sowohl den Anfang dieser Zinswende sehr, sehr gut erwischt, als auch dann bei 5% in den 10-jährigen Treasuries sein Statement, wir haben die Shorts eingedeckt, also die Bewegung ist abgeschlossen. Das war à point und sorgt auch für einen Großteil der Gewinne in seiner Investmentgesellschaft. Und wenn du dich so mit Zinsen und Anleihen und Renditen beschäftigst, dann bist du auch im Bereich der kurzfristigen makroökonomischen Prognosen.
Ja, eben. Und jetzt kommt die Überleitung, weil ab jetzt fangen wir quasi an, uns mit einer, gleich springe ich dann auch um. Wir fangen uns jetzt an, mit einer Checkliste von Bill Ackman zu beschäftigen, die er in einem Blogbeitrag, wenn ich das richtig verstanden habe, aufgestellt hat, im Money Freedom, wurde das im Januar 23 veröffentlicht, was wohl zurückgeht im Grunde genommen. Also es wirkte so ein bisschen so wie die Formulierung von Back to the Roots, diese Veröffentlichung der Checkliste.
Ja, und da sind wir jetzt bei den konkreten Punkten.
Ja.
Nachdem wir gerade festgestellt haben, dass er sich nicht immer so an seine Statements hält, aber ist wahrscheinlich auch klar. Ich meine, er kommuniziert viel und das ist nicht immer alles stringent und das ist ja auch Wirken, was man hier so zusammennimmt, Zitate aus 10, 15, 20 Jahren und man muss es ja auch immer einsortieren in den jeweiligen Kontext. Aber diese Checkliste für Geschäftsmodelle, nach denen er Aktien auswählt, die kann man mit seinem Portfolio doch ganz gut in Einklang bringen. Fangen wir an bei einem Thema, das auch bei Warren Buffett so stehen könnte, nämlich ein einfaches, vorhersehbares Geschäftsmodell. Und wenn man da so in das Portfolio schaut, muss ich sagen, ja, da drängt sich ein Wert auf. Ich weiß nicht, ob er vorhersehbar ist, aber er ist auf jeden Fall einfach, nämlich Chipotle. Früher Chipotle Mexican Grill, das beschreibt, was das Unternehmen macht. Letztendlich Burritos und alles, was so mit gefüllten Teigfladen, gerne auch dann als Bowl ohne Fladen, zusammenhängt aus guten Zutaten und das Ganze frisch zubereitet.
In der Regel sehr nettes Personal. Ja. Also es fällt mir immer wieder auf bei Chipotle, wie nett und angenehm die Leute da sind. Also da kann man in den abgelegensten Orten irgendwie auf dem Highway in den USA irgendwie so ein Ding entdecken und also die Amerikaner begegnen einem ja grundsätzlich mit einem in der Regel hohen Maß an Freundlichkeit. Ganz oft ist so ein bisschen das Gefühl dabei, es ist aufgesetzt, bei Chipotle eben nicht. Also das ist eben, ja, was ich sofort an Erinnerung habe, wenn ich daran denke. Man könnte natürlich auch sagen, also es ist vielleicht nicht direkt einfach, aber ziemlich vorhersehbar ist, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad das Thema von Canadian Pacific, oder?
Ja, das Thema Canadian Pacific, Eisenbahn, jetzt nicht für Personen, sondern für Gütertransport, im Wesentlichen Rohstoffe, alles, was so richtig schwer ist. Ja, das ist zumindest einfach und vorhersehbar, aber ich meine, wir sollten nicht so über diese großartige Wachstumsstory Chipotle so schnell drüber bügeln, einfach mal nur auch mal in Zahlen. Ne? 2013 hatten die schon 1500 Filialen, war also keine kleine Klitsche. Aber die haben es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von 10 Jahren nochmal die Anzahl der Filialen mehr als zu verdoppeln, den Umsatz um 12% pro Jahr zu steigern, Gewinn 16% pro Jahr gesteigert in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt. Das ist eine Wachstumsstory, die großartig ist und interessanterweise immer noch auf die USA limitiert ist. Denn international gibt es sehr, sehr wenig. Es gibt 2 Filialen in Frankfurt am Main. Also ist die eine. Und wer noch nie bei Chipotle war, sollte das mal nutzen.
Ne? Das andere ist direkt bei dem bei einem in Frankfurt ansässigen Motel One. Also da geht man nur die Straße rüber in die, was ist das? Ist das dieses Europa Center? Heißt das so?
Ja.
Ja? Glaube, okay. Ja. Da geht man wirklich nur die Straße rüber. Man könnte auch im Mövenpick Hotel sein, dann ist es auch nicht besonders weit entfernt. Das sind so die beiden Dinger, ist nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt. Und von dem sollte man sich in Frankfurt zielgerichtet sowieso ziemlich schnell verabschieden. Da kann man das mal in Deutschland ausprobieren. Oder ansonsten eben in der Tat in den USA. Und es ist, leckeres, tolles, auch im Vergleich zu anderen Fastfood-Unternehmen vergleichsweise gesundes Essen.
Ja. Allerdings die Wachstumsstory jetzt auch richtig ordentlich bewertet.
Ja, das kann man schon so sagen.
Das ist Kategorie Hermes, also nichts für denjenigen, der aufs KGV schaut und gerne einstellige Werte hat. Nee, also wir sind wirklich hier aktuell im Bereich von 50. 50 passt sowieso ganz gut zu Chipotle. Ja. Denn nachdem die Aktie so einen Run hingelegt hat, war sie dann wirklich weit im vierstelligen Bereich und sie hat einen der umfangreichsten Splits gemacht vor wenigen Wochen, nämlich 1:50. Also für eine alte Aktie hat man dann am Ende 50 neue Aktien gehabt. Das sollte dafür sorgen, dass vielleicht auch Mitarbeiter die Aktie für erschwinglicher halten, sagte das Management. Damals wollte die Leute da auch stärker einbinden, hat allerdings zunächst mal dazu geführt, wie das übrigens wissenschaftliche Studien auch für die Zeit nach Splits zeigen, dass dann erstmal etwas Übertreibung aus dem Kurs rausgegangen ist und es ging erstmal runter. Allerdings bei Chipotle musste man auch gute Nerven haben, denn die hatten 2015 bis 2018 mal
massive ein paar Probleme.
Hygienevorfälle, ja, mit insbesondere, glaube ich, Kolibakterien in ein paar Küchen. Und in einem Land wie den USA reichen ja dann 3-4 Fälle über die Jahre verteilt, dass man erstmal es richtig schwer hat. Und das sieht man bei denen. An der Börse hat der Kurs sich damals halbiert.
Ach, sind wir, glaube ich, im 300er-Bereich oder sowas.
Ja,
also genau. geteilt durch 50 bei dann 6.
Ja. Und das war eine Phase, die das Unternehmen durchgemacht hat. Also ist vielleicht auch etwas, was für Chipotle spricht. Sie haben schon mal Krisen erlebt. und sie wissen, dass man Krisen durchstehen kann.
Ja, spricht fürs Unternehmen, aber spricht im Moment eigentlich nicht dafür, es vor dem Hintergrund dessen, was wir hier gerade an Zitaten alles gesehen haben, und vielleicht auch, dass es eine besondere Optionalität darstellt, das in einem, das muss man ja dazu sagen, in einem extrem fokussierten Portfolio zu haben, weil Ekman hat in seinem Portfolio nicht 100, nicht 50, nicht 20, nicht 10, sondern 6 verschiedene Unternehmen in 7 verschiedenen Aktien.
Also 6 Unternehmen aus den USA. Er muss ja die das, was er woanders hat, nicht reporten. Also beispielsweise, da sind wir beim zweiten Punkt, positiver Free Cash Flow, Beteiligung an Universal Music, eine Aktie, die wir ja auch vor einigen Monaten hier
und in der Sendung taucht, hatten. Die ist, stimmt, die ist in seinem Reporting nicht drin, weil?
Weil die Universal Music de jure eine niederländische Gesellschaft ist, eine NV und auch das Premierlisting in Amsterdam hat.
So sieht's aus. Trickst du rein. So, also wir hatten schon zwei Sachen. Wir hatten das einfach vorhersehbare Geschäftsmodell, wir hatten den positiven Free Cashflow. Positiver Free Cashflow, da haben wir auch ein bisschen was, oder?
Ja, also da würde mir zum Beispiel Universal Music einfallen. Ne? Die haben auf jeden Fall diesen positiven Free Cashflow. Wir hatten die Aktie vor einigen Monaten und haben gesagt, ja, der positive Free Cashflow ist da, aber er ist ein bisschen zu gering gemessen an dem, was man am Markt dafür zahlt. Und also ich weiß das noch, die Aktie war damals so bei 23 Euro und da haben wir gesagt, ja, das ist alles ganz schön, ne? Führender Musikverlag der Welt, 32% Marktanteil, Künstlerinnen und Künstler wie Taylor Swift, Billie Eilish, Rihanna, Robin Williams im Katalog, ja, illustre Aktionäre mit Bolloré auch dabei, wie Vivendi, Concerto, Tencent, ja, also ganz tolle Story, aber irgendwie gemessen an der Bewertung zu wenig Cashflow und auch zu hohe Kosten, hatten wir gesagt. Und dann haben wir hier ja eben gesagt, man kann an der Börse manchmal ziemlich dumm aussehen. Während wir also gesagt haben, die Aktie ist zu teuer, ist sie von 23 auf 30 erstmal weiter gestiegen, ja, bis letzte Woche. Und dann endlich ist das passiert, dass der Markt das gesehen hat, was wir damals schon orakelt hatten, dass die Aktie ein bisschen teuer ist. Ist nämlich von 30 auf 21 eingekracht und das im Wesentlichen an einem einzigen Tag, nachdem man die Zahlen vorgelegt hat. Die waren gar nicht so schlecht, aber die Umsätze aus Streaming-Abos sind nur um 6,5% gestiegen. Man hat mit weit mehr als 10% gerechnet. Das werbefinanzierte Streaming ist sogar mit einem Umsatzrückgang rausgegangen.
Bei der Funktionsfähigkeit der App wundert mich das übrigens nicht besonders. Also ich hatte die mal in einer Nutzung und es war eine totale Qual. Und ich habe mich dann da irgendwie aus dem Abo rausgemotzt, weil es wirklich ganz, ganz schrecklich war. Es hat auf dem iPhone trotz Neuinstallation und so weiter nicht vernünftig funktioniert, war hochgradig grausam. Also von daher, das ist eigentlich auch so ein Unternehmen, wo ich sage so,
Passt eigentlich auch wieder nicht zu dem, was Ekman sagt, ja, also er möchte gerne einfache Unternehmen haben, die irgendwie predictable sind. Wenn man allein da überlegt, wie stark so ein Unternehmen von künstlerischen Höchstleistungen auch abhängt.
Ja, und ja? Auch vom
diese verschiedenen Geschäftsmodelle. Du hast das Streaming, du hast das werbefinanzierte Streaming, du hast die klassischen Musikverlage, die übrigens bei Universal momentan recht gut laufen. Du hast dann solche Lizenzierung wie an TikTok. Sie haben ja zeitweise ihre Musik nicht mehr bei TikTok gehabt, weil sie sich auf den Lizenzdeal nicht einkommen. Also ein hochkomplexes Geschäftsmodell, was gar nicht so zu dem passt, was Ekman ansonsten sehen will.
Ja, also ich weiß
nicht. Aber es ist ein Unternehmen, was wo er sehr nah dran ist.
Ist es marktbeherrschend? Also der dritte Punkt in der Checklist ist eine marktbeherrschende Stellung.
Weißt du, bei 32% Marktanteil in einem Markt, der ja nach unten dann sehr fragmentiert wird, bei Künstlern, würde ich sagen, ja.
Okay. Ja, aber die anderen Sachen erfüllt es dann eben nicht so alle richtig. Aber wir kommen ja auch noch zu den, wir kommen ja auch noch dazu. Marktbeherrschende Stellung können wir aber auch vielleicht noch ein Pro-Beispiel nennen. Ich finde ja, also Alphabet hat so im Bereich der Suchmaschinen eine gewisse Marktbeherrschung. Die liegt auch nach jüngsten Zahlen, glaube ich, immer noch bei über 85%. Ist
absolut marktbeherrschend. Absolute Bill Ackman-Aktie, da ist er sich seinem Prinzipien sehr treu geblieben.
Das ist ja auch eine Aktie von uns. Also da müssen wir auch mal ganz klar sagen, das ist...
Auch beim vierten Punkt, hohe Markteintrittsbarrieren. Also KI mag da vielleicht in der Internetsuche perspektivisch einiges disruptieren, aber trotzdem sind die Markteintrittsbarrieren sehr hoch, weil die Investitionen, die man erstmal tätigen muss, um da mitspielen zu können, naja, die tätigen dann eben Konzerne wie eine Microsoft, wie eine Apple, wie eine Meta-Plattforms, also die eben auch auf demselben Niveau sind. Was halt auch dann reinpasst hier zum Thema hohe Markteintrittsbarrieren, ist die Canadian Pacific Kansas City, die fusionierte Eisenbahnlinie. Das ist halt so dieser riesige Burggraben. Es wird wirklich niemand auf die Idee kommen, neben dieses Schienennetz von Canadian Pacific Kansas City jetzt nochmal Gleise zu legen. Da können am Ende beide nicht mehr von Leben. Und insofern wird das nicht passieren.
Das ist immer das, das hat ja bei den Eisenbahnkriegen in den USA auch zu dramatischen Kapitalfehlallokationen geführt, weil sowas ja passiert ist.
Genau.
Es ist ja genau das passiert, dass in der Tat es bestimmten Leuten einfach egal war. Wir haben das Geld ja, wir bauen jetzt da noch eine Linie daneben. Und dann haben sie eben festgestellt, zwei Linien tragen sich nicht.
Genau. Das ist ähnlich so, wie wir feststellen werden, dass es nicht 100 Elektroautohersteller muss, genauso wie es in Großbritannien im 19. Jahrhundert mal 200 Fahrradhersteller
oder 3000 Automobilhersteller weltweit.
Ne, also insofern ist das klar. Aber hier ist es halt einfach auch durch diese natürlichen Barrieren. Ja. Ich meine, du brauchst ja auch gerade in dem Gelände in Kanada ist auch nicht alles so wegsam.
Man hörte davon, ja.
Genau, es funktioniert
einfach. Ein paar Hügel.
Es funktioniert einfach nicht und deswegen haben die sich das schön abgegrenzt und es gibt ja nur zwei von diesen ganz großen kanadischen Eisenbahngesellschaften. Die eine ist Canadian Pacific, die andere ist Canadian National, die sogar etwas mehr Umsatz machen und die mit 20-mal Gewinn sogar etwas günstiger bewertet sind. Aber ne, wenn man Eisenbahn haben möchte, aber jetzt keine Lust hat, eine kanadische Aktie extra zu kaufen. Wer Berkshire Hathaway Aktionär ist, hat das als eine tragende Säule mit drin, nämlich Burlington North Santa Fe, ist ja seit inzwischen, glaube ich, über 15 Jahren Bestandteil von Berkshire Hathaway.
Da werde ich den Teufel tun und widersprechen. Einfach mal an der Stelle auch diese Liste, von der wir hier die ganze Zeit auch immer mal wieder ein paar Anleihen nehmen, einblenden, wo nämlich das nächste Thema, was wir hier haben, nämlich die hohe Kapitalrendite, die gefordert wird, auch so ein bisschen in einer, also nicht in der Kapitalrendite, die hier steht, aber zumindest mal in der Nettomarge auch einen Ausdruck findet oder ja, wo wir dann eben auch sehen können, dass da schon immer zweistellige Werte davon sind. Also ob genau. bei Chipotle, Canadian Pacific oder eben auch bei einer Hilton Worldwide. Genau, also das ist ja auch ganz ordentlich.
Ja, oder auch wenn du es jetzt wirklich auf das Kapital beziehst, wenn du also den ROIC nimmst, den Return on Invested Capital, muss man sagen, bei allen Ackman-Unternehmen zweistellige Werte. Mhm. Chipotle, also Warren Buffett sagt ja so, also ab 15 wird's richtig spannend, ja. Chipotle eine 20, ja. Alphabet eine 32 und auch dann also eine Hilton, eine Restaurant Brands International, eine Universal, alle oberhalb von 10 immerhin. Die einzigen, die da momentan nicht mithalten können, ist eine Canadian Pacific. Das liegt aber daran, dass sie durch diese Fusion mit Kansas City bilanziell sich halt erstmal neu aufstellen müssen. Und wenn man in die Historie schaut, also vor der Fusion, hatten auch die einen zweistelligen ROIC.
Ja, als nächsten Punkt haben wir die begrenzte Anfälligkeit für extrinsische Risiken. Ja, also da hat nun also extrinsische Risiken, begrenzte Anfälligkeit, da haben bestimmte Geschäftsmodelle dann eben auch gezeigt, dass Chipotle und auch die Restaurant Brands also natürlich und auch Hilton Worldwide im Übrigen auch eine gewisse Anfälligkeit für extrinsische Dinge haben. Denn wenn dann auf einmal sowas kommt wie eine Pandemie, was ja durchaus ein extrinsisches Risiko ist, also in meiner Lesart, dann kann das eben auch mal richtig heftig werden.
Ja, oder Regulierung ist ein Thema, wo man bei Alphabet drüber nachdenken muss, was definitiv ein Risikofaktor ist. Und auch bei Universal, und da geht es ja um die Frage, wie sieht in dieser nächsten Stufe des Internets dieses ganze Thema Lizenzen und Urheberrecht aus? Was wird also, da auch durch KI wiederum disruptiert?
Also von daher, das ist schon grundsätzlich in Ordnung, dass man das, dass man das als Checkliste hat, begrenzte Anfälligkeit für extrinsische Risiken. Wenn man die Checkliste dann allerdings eben über die Werte, also über die reporteten Favoriten von Bill Ackman legt, dann hält es dem nicht so ganz stand.
Ja, wobei es wird schwierig, Werte zu finden, die überhaupt keine extrinsischen
Risiken haben. Ja, ich finde ich auch. Also ich schreibe es ja auch nicht auf.
Es gibt bestimmte Branchen, die regulatorisch zum Beispiel besonders anfällig sind, wie Versorger oder Telekommunikation, generell alles, was mit Infrastruktur zu tun hat. Aber in Zeiten von ESG ist eigentlich alles irgendwie regulatorisch erstmal angegriffen.
Ja. So, ein bisschen zweifelsfreier und also jetzt nicht einfacher von der Analyse her, aber zumindest von dem, was man aufschreiben kann und wo man auch so vom ersten Bewusstsein her einen Haken machen kann, ist Punkt 7, nämlich eine starke Bilanz. Ja, das ist etwas, wo man sofort einen Haken machen kann.
Finanzielle Freiheit, auch für Unternehmen, ja, da wird man nicht irgendwann von, ja, hey, das ist wichtig, du siehst das am Beispiel Warta, ja, oder BayWa, wenn du zu viele Schulden hast, wirst du irgendwann von diesen Schulden erdrosselt, wenn es schlecht läuft. Insofern finanzielle Freiheit, wichtiger Punkt. Und da können wir sagen, na, Alphabet hat keine Schulden. Chipotle und Universal haben jetzt keine allzu nennenswerten Schulden. Aber Hilton, ne, 4,6 mal EBITDA als Verschuldung. Restaurant Brands International 6,3 mal EBITDA. Also es ist jetzt nicht so, dass Bill Ackman so ein Raster hat und wenn zu viele Schulden, dann auf keinen Fall, sondern es ist dann auch dehnbar.
Also für mich ist es eben einfach so, ich finde, man findet relativ schnell auch immer wieder Werte, also bei den Howard Hughes Holdings, wie sieht's da aus deiner Perspektive aus? Also ich meine, das sieht jetzt auch auf den ersten Blick hier, wenn wir hier, was bei Holding ja auch nicht immer so einfach ist, knappe 4 Milliarden Market Cap mit 9 Milliarden Enterprise Value vergleichen.
Immobilien und Projektentwickler, spezielles Geschäft, und irgendwas scheint er an diesem Unternehmen zu finden, was übrigens seinen Namen wirklich von dem berühmten Howard Hughes hat.
Ja. So, also von daher
von Leonardo DiCaprio
dargestellt wurde. So, dann haben wir
Aviator.
Ja,
genau.
Also dann haben wir das Thema
Filmtipp, ne? kann man sagen, von alten Männern. Aviator, schon ein bisschen älter, aber kann man gucken.
Ja, doch. Ich glaube, den Wikipedia-Beitrag über Howard Hughes zu lesen ist besser.
Lieber anderthalb Stunden.
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der Film anderthalb Stunden
ist. Ich weiß, der war ein bisschen länger, oder?
Ich glaube ein Müh.
Ja, länger. Also, aber lieber 2,5 Stunden investiert in Aviator gucken, als 2,5 Stunden in Howard Hughes Holdings Aktie angucken, würde ich sagen.
Ja, oder lieber den Aviator gucken als Pater Ralf.
Pater Ralf. Ralf de Fricassé hier, Dornenvögel.
Meine Fresse.
Da sind wir traumatisiert.
Das waren auch.
Da sind wir traumatisiert.
Die kriegen wir nie wieder in unserem Leben.
Nein. Meine Fresse. Wird man auch nicht mehr los.
Ja. Und letztens hat sie angedeutet, das können wir doch mal wieder machen, oder? Ja, sag Bescheid, dann gehe ich mit Christian ins Kino.
Ja, das ist wahr. Gutes Management und gute Unternehmensführung. Das
wird kann man immer schreiben. Ich finde, das kann man immer schreiben.
Das ist halt immer schwierig, sich davon als Privatanleger zu bezeugen. Also
weil so viele Unternehmer oder so viele Investoren, aber das ist auch so eine klassische Bullshit-Formulierung. Welcher Investor würde denn sagen, na, also ich achte schon darauf, dass ich ein richtig schlechtes Management habe und eine miserable Unternehmensführung.
Ja, aber Governance ist halt schon ein unterschätzter Punkt, wenn man wirklich daraus ein Ausschlusskriterium macht. Ja, also wenn wir Governance als Ausschlusskriterium gemacht hätten und nicht als Teil des Investment Cases bei der Porsche Holding, dann wäre uns beiden ein ordentlicher Verlust erspart geblieben.
So, gute Unternehmensführung. Jetzt da würde ich beispielsweise jetzt mal einfach anfangen. Also ich schätze das Unternehmen sehr, ich mag es und ich bin da selber investiert und so weiter. Aber gute Unternehmensführung bei Alphabet, was ist da
Also gute Unternehmensführung, wenn es dann nur dem Aktionär dient, ja,
also
machen sie.
Also, naja, ich weiß nicht, ob es auch nur dem Aktionär dient, sondern bei Alphabet haben wir ja speziell das Problem, dass es vielleicht gute Manager sind, aber dass sie extrem incentiviert werden. Also wir vergessen nicht mal, Sundar Pichai hatte 2022 ein Vergütungspaket über 226 Millionen Dollar. Das war auf der Hauptversammlung kritisch diskutiert worden. Unter anderem Nicholas Tangen vom norwegischen Staatsfonds hatte sich sehr dagegen positioniert. Einige namhafte Pensionsfonds ebenfalls. Sie haben das als Gehaltsexzess gebrandmarkt. Aber das war ja dann egal, weil die Gründer ja dieses Mehrfachstimmrecht haben. Und aus den nicht notierten Aktien, und sie haben dann diese Vergütungspakete einfach durchgewunken.
So, und ich habe mich schon gedacht, dass ich mich ein bisschen in Rage rede bei dieser Checkliste, weil also so nach dem, was ich hier bei den Unternehmen sehe, kann ich es einfach nicht, das kann ich ja nicht ernst nehmen. Eine Lücke zwischen Preis und Wert. Also da würde ich dann irgendwie was und dann erwarten, dass er irgendwelche Schnäppchen mit reinnimmt. Ja. Aber bei Lücke zwischen Preis und Wert, also das würde ich bei Chipotle total gerne erklären. Wenn ihr eine Idee habt, warum zwischen dem Wert von Chipotle, der offensichtlich höher liegen muss als der aktuelle Preis, eine deutliche Lücke liegt, dann kommentiert das total gerne mal in den Kommentaren, weil dafür bin ich bei einem KGV jenseits der 50 für mexikanische Fastfood-Kette offenbar einfach intellektuell überfordert. Würde mich aber freuen, wenn da was kommt.
Ja, immerhin bei Restaurant Brands International, also der Gesellschaft hinter Burger King, Tim Hortons und seit einiger Zeit auch Popeyes, Louisiana Chicken.
Mich hattest du schon bei Burger King.
Ja, das ist eigentlich so ein Ding, was für dich interessant sein könnte.
Das stimmt.
Also 14er KGV, ja, nur mal in den Raum geschmissen, das ist zumindest jetzt günstiger als Chipotle, das ist auch günstiger als McDonald's, wenn man mal die beiden großen Wettbewerber nehmen.
Ja, McDonald's hat eben noch diesen anderen, klareren Schwerpunkt, dass sie eben auch dieses Immobiliengeschäft betreiben. Ja. Die finde ich immer ganz, ganz schwer einzuschätzen und einzustufen.
Aber ansonsten ist das jetzt nicht das Portfolio an Value-Schnäppchen.
Also Lücke zwischen Preis und Wert ist wirklich bei der Aufstellung schon...
Ja.
Oh, ja, also ist... Das matcht nicht.
Ja, das ist schwierig.
Aber trotzdem, wir haben hier zumindest mal einen Investor, der erstens in den letzten Jahren wirklich sehr erfolgreich war. Also nachdem er sich so von so ein paar Blessuren dann auch ganz gut erholt hat. Und der mit seinen Unternehmen und für seine Anleger eben auch ganz gutes Geld verdient
hat. Ja, und das ist auch bei ihm eben nachvollziehbar, weil sein Hedgefund jetzt nicht nur irgendwie im Verborgenen blüht, so wie dieser legendäre Medallion Fund, Renaissance Capital, sondern das Wirken von Bill Ackman ist an der Börse notiert, zumindest ein Teil davon, denn er hat früher so eine Investment Partnership betrieben. Ja, Warren Buffett lässt grüßen, das waren ja auch seine Anfänge, die dann Ende 2014 in einen auf Guernsey registrierten Closed-End-Fund transferiert wurde, also Closed-End-Fund, fixes Kapital, keine Rücknahme von Anteilen, wie das bei uns bei Investmentfonds der Fall ist, bei Open-End-Investmentfonds, sondern das Geld ist fix drin und wenn man verkaufen möchte, muss man halt über die Börse jemanden finden, der einem das ganze Ding abnimmt. Und
man erahnt aber so ein bisschen... Das, was seit 2014, Ende 2014 so passiert, das ging jetzt erstmal nicht so richtig los, was auch daran liegen könnte, an den Themen, die wir schon besprochen haben.
Genau, das war also 2014 hat er damit losgelegt und einen richtig schlechten Start erwischt. Gleich mal 15, 16, 17, 18, jedes Jahr in Folge Verlust. In Summe waren das dann über diese gesamte Zeit dieser vier Kalenderjahre 27%. Und
wenn ihr euch jetzt fragt, das wäre doch ganz praktisch, das auch in einer relativen Performance zu sehen.
Richtig.
Ja, also hat den Markt dramatisch underperformed. Das waren dann solche Sachen wie Valiant, worüber er übrigens in dem Jahresbericht 2015 dann auch sehr offen spricht, über diese Fehler. Und ein Fehler war halt, dass er sagt, ja, wir waren da im Gewinn und wir haben zu lange dran festgehalten, statt einfach diesen Gewinn auch mitzunehmen. Und da war er schon sehr offen. Das hat auch ja nicht dazu geführt, diese dramatische Underperformance, dass der Kurs jetzt völlig abgestürzt ist, ja, aber er hatte ja auch den großen Vorteil, ne, wenn es ein offener Investmentfonds gewesen wäre, hätten die Leute ihm vielleicht Geld abgezogen. Ne. Das ist das Schöne hier in diesem geschlossenen Vehikel, es blieb einfach drin und dann hat er sich gefangen und spätestens mit der Corona-Pandemie war dann halt eine brutale Aufholbewegung bei ihm dabei, auch weil eben die Zinswetten ebenfalls mit dabei sind, weil an der Aktienseite einiges gut gelungen ist und seit 2019 hat er eben in Summe in der Aktie 275% plus gemacht, während der S&P 500 in der Total Return Variante 130% plus gemacht. Das ist dann schon auf jeden Fall bemerkenswert, wobei die Outperformance im Wesentlichen halt aus dieser Corona-Phase kommt.
Und es kommt ja noch was total Schönes dazu.
Tja, Closed End Fund heißt häufig, es kommen nicht alle so raus, wie sie gerne wollen, aber manche müssen dann raus oder wollen unbedingt raus. Deswegen geben sie ihre Anteile billiger her. Hier haben wir also eine Diskrepanz zwischen dem, was als innerer Wert da ist. Das kann man ja schön errechnen, denn die Holdings sind ja börsennotiert und dem, was an der Börse dafür gezahlt ist. Und da hatten wir schon im letzten Jahr, als wir das erste Mal kurz über Pershing Square gesprochen haben, 35% Discount gesehen auf börsennotierte Aktien. Also 35% Discount, wenn da jetzt irgendwie so Private Equity Gerümpel dabei ist, wo du nicht weißt, sind diese Fonds jetzt wirklich gut oder doch eher notleidend und wie transparent ist, das ist eine andere Sache. Aber hier weißt du ja letztendlich, was drin ist und dass es liquidierbar ist und der NAV lässt sich sehr
klar. Also auch gut liquidierbar, muss man ja auch mal sagen. Das ist jetzt nicht irgendwelcher marktenger Schrott oder sowas. Also aus den Positionen.
Da kommt er raus.
Da kommt man raus. Jetzt vielleicht nicht ganz anstrengungsfrei so wie wir, weil die Positionen dann doch ein bisschen größer sind. Also da braucht man vielleicht mal ein, zwei Tage, um das Kurs schon zu machen. Aber sagen wir mal, nach spätestens zwei Wochen ist man aus den Positionen auch raus. Und zwar marktschonend, das heißt nicht spürbar im Kurs. Also Bill Ackman, wenn er es geschickt macht, drückt da nicht zwingend den Kurs.
Ja, aber er hatte halt zeitweise wirklich fast 40% Discount drauf. Der Discount ist dann, witzigerweise, kurz nach unserer Sendung, deutlich zusammengeschrumpft auf teilweise 20%. Wir hatten auch schon mal damals darauf hingewiesen, dass sie halt Aktien zurückkaufen, weil macht ja Sinn.
Total.
Weil da hast du auf jeden Fall Preis und Wert, ne?
Da ist es hier genau.
Also ist ja genau das
Thema. Das, was der im Moment eigentlich kaufen muss, bis er wieder bei minus 10 ist, ist eigene Aktien.
So, allerdings jetzt ist durch den Kursrutsch bei Universal sieht es hier so aus, als wenn wir wieder 30% Abschlag haben. Das liegt aber daran, weil sich das genau jetzt überschnitt und der neue NAV noch da ist. Die kommen wöchentlich, beziehungsweise es gibt auch noch monatlich dazu einen. Wir haben jetzt gerade Monatswechsel. Das heißt, der wird aus unserer heutigen Sicht, wo wir aufnehmen, morgen erst kommen. Deswegen also würde ich nicht sagen, dass der Discount auf 30% wieder sich erhöht hat, sondern er wird immer noch so bei 22% sein, as we speak.
Aber ihr könnt ja gerne auf die Internetseite gehen und die aktuellen Daten einfach in den Kommentaren mal reinschreiben.
Ja. Und dann, also es ist wirklich sehr schön transparent gemacht, was die Wertstellung angeht. Ansonsten, was das Portfolio, das aktuelle angeht, da erfährt man nicht allzu viel. Da nennt er dann nur den Sektor, beziehungsweise bei einer Position steht er noch einfach nur not disclosed. Da gibt's also weder den Namen noch den Sektor. Das ist dann eine dieser guten Ideen, die er unbedingt für sich behalten will und die er sich sehr, sehr teuer bezahlen lässt. Also nochmal 1,5% per annum fix plus 16% Performance Fee. Da kommt ordentlich was zusammen für seine Fondsmanagementgesellschaft. Und da hat er sich gedacht, ach, wenn er jetzt sowieso schon in den sozialen Medien so populär ist und diesen Ruf kann man doch irgendwie vergolden.
Hat er sich gedacht,
da hat er doch einfach mal 10% seiner Fondsmanagementgesellschaft an institutionelle Investoren verkauft und einfach mal 1 Milliarde eingestrichen. Dann wollte er diese Gesellschaft auch noch an die Börse bringen.
Das hat er sich gedacht.
Will er jetzt erstmal nicht mehr. Aber dafür gibt's wieder einen neuen Speck, der nicht nach 2 Jahren, gibt's auch schon, im Jahresbericht konnte man das lesen. Den letzten hat er ja ursprünglich für Universal Music nutzen wollen, das hat aber dann nicht geklappt und dann hat er den Speck abgewickelt, ist ja nicht schlimm, hat keiner Geld dran verloren, außer ihm als
können ja nicht alle sagen.
Und dazu will er aber auch noch einen neuen Fonds wieder auflegen, der nächstes Jahr da sein wird. Also er ist schon sehr, sehr aktiv, aber ich glaube, Pershing Square Holdings ist weiterhin sein Flagship nach draußen für die Investments. Das wird nicht verlottern. Das kann ja durchaus auch befruchtend sein, wenn er da noch was drumherum macht. Und wenn man Bill Ackman mag, wenn man den Typen irgendwie interessant findet, wenn man diesen Ansatz mag eines High Conviction Portfolios, das eben über die letzten Jahre dann schon eine sehr ordentliche Rendite gebracht hat, dann kann man sich halt daran recht einfach beteiligen, indem man einfach diese Aktie kauft.
Ja.
Und ich habe das nach der letzten Sendung in kleinem Umfang gemacht, bin natürlich ganz happy damit, weil ich von dieser Eingrenzung des Discounts partizipiert habe. So eine Holding-Position, die man nicht in der Vermögensverwaltung GmbH drin habe. Aber es ist im Rahmen einer langfristigen Strategie, wenn man solche Sachen mag, auch jetzt meiner Ansicht nach noch interessant. Man muss halt Kröten schlucken, wie diese Kosten und auch gewisse Inkonsistenzen zwischen öffentlicher Argumentation und Portfoliozusammensetzung.
Ja, also nur nochmal, dass wir das nochmal klar zum Ausdruck bringen. Die Pershing Square Holdings sind nicht das, wo diese Erträge, so wie wir es bei DWS, so. Also die Erträge aus der Pershing Square sind nicht die Erträge, so wie wir sie
die Pershing Square Holdings, die momentan börsennotiert ist, das ist einfach der Fund.
Genau. Und der Kosten?
Das steht im Grunde so auf einer Stufe wie Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway investiert auch eigenes Geld. Pershing Square Holding investiert auch eigenes Geld. Der Unterschied ist, bei Berkshire Hathaway gibt's ein sehr kleines Team, das dort angestellt ist und
überschaubare Gehälter bekommt.
In der Vergangenheit recht überschaubar bezahlt wurde, weil sie alle Aktien haben. Bei Pershing Square Holdings macht das Management eine externe Managementgesellschaft, die Bill Ackman und neuerdings einigen institutionellen Investoren gehört. Und die saugt regelmäßig auf Monatsbasis das Geld daraus. Ja, und klar ist, das zeigt,
muss man sich klar machen.
Also, das zeigt Ackman übrigens auch im Jahresbericht, wo das dann auch mit der ehemaligen Partnership verflochten wird. Da sieht man dann auch, was diese Performance-Fee an Geld kostet gegenüber dem eigentlichen Total Return der Investments, was dadurch verloren geht. Fees matter. Und wer sagt also, die wichtigste Stellschraube ist das, was ich selber in der Hand habe, nämlich nicht zu viel für mein Investment zu bezahlen, günstig zu investieren, effizient zu investieren, naja, der muss einige ETF-Sendungen gucken und sollte hier auf jeden Fall die Finger von lassen.
Last but not least haben wir noch ein paar Zahlen zur Portfolio-Attribution aus dem Portfolio-Update per März 2024.
Ja, da sieht man dann, womit er das Geld verdient hat 2023. Hat er den S&P 500 nicht ganz geschlagen, aber trotzdem eine ordentliche Performance erzielt. Chipotle hat viel dazu beigetragen, auch Universal. Ne? Anders als wir ist er da ja dabei, auch von den Anstieg von 23 auf 30. Es wird dieses Jahr dann anders aussehen auf Jahresbasis.
Genau, da wird es wahrscheinlich ein kleines negatives Zeichen geben und heißt halt hier, welchen wirklich Beitrag zu der entsprechenden Entwicklung hat diese Position geleistet. Also Chipotle ist mehr als 3,1% gestiegen in diesem Zeitraum, aber 3,1% sind es dann eben zur Gesamtentwicklung gewesen. Haben wir noch was?
Nö, das war's. Das heißt, für mich beginnt jetzt tatsächlich die schönste Zeit des Jahres. Man nennt sie Urlaub. Ihr werdet mich die nächsten 2 Wochen an dieser Stelle nicht sehen.
Doch. Weil wir ja aufgezeichnet haben. Ach so, an dieser, aber jetzt meinst du, stimmt, wir sind ja jetzt am Ende deiner ersten Urlaubswoche und damit stimmt es natürlich genau. Total.
Aber ich habe 2 wundervolle Vertretungen und freue mich dann auch mal Echtgeld TV nur
zu konsumieren, als
Zuschauer zu sehen.
Ja, in diesem Sinne sagen wir euch einfach nur, macht's einfach wie Christian, macht Urlaub, einschalten könnt ihr trotzdem. Bleibt, wo immer ihr seid, gesund, investiert und mit dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.